HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Bernhard Echte, Nachlassretter. Am Mikrofon ist Hans Sarkovic. Herr Echte, Ihr Leben ist von Zufällen und Leidenschaften bestimmt. Einem Zufall verdanken Sie eine Leidenschaft, die Sie 1981 in die Schweiz brachte, wo Sie heute als Autor, Herausgeber und Verleger leben. Sie sind nicht in der Schweiz geboren, sondern in Ludwigshafen am Rhein. Wie kam es, dass die Schweiz Ihre Heimat wurde?
Ja, Robert Walser ist mir zum Schicksal geworden. Und der Zufall bestand darin, dass meine Tante im Jahre 1976 ein Buch von Martin Walser kaufen wollte und eines von Robert erwischte, nämlich Geschwister Tanner, die damals neu aufgelegt wurden. Und da man diesen Robert Walser in jener Zeit gar nicht mehr kannte, merkte sie nicht, dass das ein anderer ist, gab mir dieses Buch allerdings, als ich bei ihr in den Ferien war. Und dieses Buch habe ich auf der Rückfahrt von der Nähe von München nach Ludwigshafen angefangen zu lesen und war vollkommen gefesselt davon und wusste irgendwie, das ist mein Autor. Und es ist insofern merkwürdig, als ich eigentlich gar kein literarisch interessierter junger Mann gewesen bin. Ich stamme auch aus einer Familie, wo die Literatur von meiner Mutterseite schon eine Rolle spielt, aber mein Vater ist Naturwissenschaftler und zwar für mich vollkommen klar, ich muss auch Naturwissenschaften studieren. Und ich habe auch angefangen, Medizin zu studieren und habe dann zum großen Entsetzen meiner Eltern das geschmissen, weil mich dieser Walser so fasziniert hat, dass ich beschlossen habe, Literatur zu studieren.
Das müssen Sie uns erst erklären. Was hat Sie an Robert Walser? Viele Hörer werden ihn vielleicht nicht kennen, andere werden ihn vielleicht schon lesen, vielleicht auch süchtig wie Sie. Was hat Sie so fasziniert an Robert Walser, dass es bis heute anhält?
Das wusste ich damals wenig und ich weiß es heute immer noch nicht so ganz genau. Und das macht auch einen Teil dieses Faszinosums aus. Walser hat ja selber gesagt, niemand sei berechtigt, sich so zu verhalten, als kennte er ihn. Also er ist sowohl als Autor wie von seiner Biografie her ein großes Rätsel gewesen. Er hatte aber diese jugendliche Unbändigkeit, ein absoluter Selbsterzieher zu sein. Er hat sich überhaupt nicht in Konventionen fügen wollen. Hat die Welt eigentlich sehr neugierig und sehr auch positiv aufgefasst und hatte eben etwas einerseits sehr Anarchisches, andererseits aber dann auch wieder sehr Zurückgenommenes, zum Teil auch Melancholisches und in jedem Fall etwas vollkommen Geheimnisvolles. Und dieses Geheimnis hat mich einfach gepackt.
Hat er viele kleine Texte geschrieben? Sie haben ja später auch Robert Walser mit herausgegeben, da kommen wir ja gleich noch dazu. Vielleicht die Lebensdaten nur, erlebte von 1878 bis 1956 und verbrachte ja relativ viel Zeit in psychiatrischen Anstalten. Die bekanntesten Werke von ihm, Geschwister Tanner hatten Sie ja schon erwähnt, Der Gehülfe, Jakob von Gunden. Sie haben sich sehr lange mit Robert Walser beschäftigt. 1981 wurden Sie Mitarbeiter der Robert-Walser-Stiftung. Wie wird man das? Klingelt man da an der Tür und sagt, ich finde Robert Walser großartig, möchte hier mitarbeiten?
Nein, ich bin aufgrund der Faszination für diesen Autor 1980 auf mein Fahrrad gestiegen. Ich habe in Tübingen studiert und bin in die Schweiz gefahren, um auf den Spuren von Walser das Land kennenzulernen. Außerdem gab es damals einen der chronisch wiederkehrenden Konflikte um Robert Walser. Der damalige Herausgeber des Gesamtwerks, Jochen Greven, hatte sich mit der Stiftung angelegt und hatte einen großen öffentlichen Krach vom Zaun gebrochen anlässlich des 100. Geburtstages von Walser. Und ich wollte einfach wissen, was ist da los? Und habe dann bei dieser Stiftung und bei diesem Archiv geklingelt. Und da wurde ich nicht vorgelassen und alle Verdächtigungen schienen sich irgendwie zu bestätigen und ich habe dann Briefe geschrieben und ein halbes Jahr später hat mich der Stiftungspräsident, der damals so umstritten war, Elio Fröhlich, empfangen und mir nach 5 Minuten eine Stelle angeboten. Und da hatte ich natürlich so das Gefühl, es tut sich mir der Himmel auf, denn es ging darum, diese rätselhaften Mikrogrammmanuskripte zu entziffern. Eine Arbeit, mit der Jochen Greven begonnen hatte, aber das betraf damals nur 24 von insgesamt 526 Blättern. Es war ja der Kern des Rätsels Und mit dem sollte ich mich also beschäftigen dürfen.
Da müssen wir gleich ein bisschen genauer drauf eingehen, denn Sie wurden 1995 Geschäftsführer des Robert-Walser-Archivs. Das heißt, Sie konnten sich ganz der Arbeit am Werk von Robert Walser widmen. Und diese Mikrogramme, die Sie dann in 6 Bänden herausgebracht haben, von 1985 bis 2000, das ist ja etwas ganz Besonderes. Das heißt, aus dem Bleistiftgebiet, aber da müssen Sie, glaube ich, erklären, was so ein Mikrogramm überhaupt ist.
Das sind Zettelchen, die sind bedeckt mit einer Bleistiftschrift von etwa 1,5 bis 2 Millimeter Größe. Unglaublich stark verdichtet. Das ist vielleicht das hervorstechendste Kennzeichen davon, die Dichte. Und auf den ersten Blick scheint es eine Geheimschrift zu sein. Es ist aber in Tat und Wahrheit die deutsche Sütterlin-Schrift. Und es sind Manuskripte, in denen Robert Walser seine Texte entwarf, bevor er sie später mit Tinte ins Reine schrieb. Allerdings haben sich nur von etwa der Hälfte dieser Texte auf diesen Blättern auch Reinschriften erhalten. Die andere Hälfte ist unbekannt gewesen. Und darum ging es, also etwa 2000 Seiten unbekannten Text zu gewinnen. Und das war natürlich das Spannendste, was man sich vorstellen kann, als junger Mensch jeden Morgen in einen Arbeitsplatz zu gehen und Texte entziffern zu können, die noch nie jemand gelesen hatte, und Texte von dem Autor, den man am faszinierendsten überhaupt findet.
Das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite war das ja vielleicht gar nicht so einfach in Zeiten, in denen man noch nicht einfach scannen und vergrößern konnte am Computer. Wie haben Sie das gemacht, diese kleine Schrift?
Ja, das Problem ist auch weniger die Kleinheit als die Folge der Kleinheit, nämlich die daraus resultierende Verschliffenheit. Man kann sich das leicht vorstellen, wenn Sie bei einer normal großen Schrift 1 Millimeter neben die Ideallinie kommen, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Aber wenn die Buchstaben nur 1 bis 2 Millimeter groß sind und Sie haben nur eine Abirrung von 0,5 Millimeter, dann können Sie nichts mehr erkennen. Das heißt, die Sache wird sehr schnell abstrakt, auch wenn zum Beispiel Walser seinen Bleistift nicht spitzt. Aber es ist eben kein Entziffern, sondern es ist ein Lesen, wie anderes Lesen auch. Wenn man lesen kann, ist man ja übers Buchstabieren gerade hinaus. Und in diesem Bereich haben Sie mit dem Buchstabieren überhaupt gar keine Chance, denn jedes Zeichen ist vieldeutig. Sie wissen gar nicht, wie viele Zeichen sind da. Das heißt, Sie müssen integralen Blicks die Gestalt des Wortes erkennen. Und das ist natürlich ein Prozess, der in diesen Winzigkeitsdimensionen kolossal verlangsamt ist und vielen Irrtumsmöglichkeiten ausgesetzt ist. Und deshalb war es auch so wichtig, dass wir das zu zweit gemacht haben, Werner Morlang und ich, denn wir mussten uns korrigieren und wir mussten uns gegenseitig herausfordern, Anregungen schenken und so weiter.
Eine fast ketzerische Frage. Hat sich's gelohnt?
Es hat sich gelohnt, ja. Ich habe sehr viel natürlich über Texte selber kennengelernt, denn wenn man so nah an einer Sache dran ist, dann erfährt man auf wunderbare Weise, was eigentlich literarisches Schreiben ist. Und Sie sehen eigentlich, wie der Autor von Satz zu Satz arbeitet. Und da diese Texte zum Teil ganz großartig sind, haben sich diese 20 Jahre gelohnt. Zumal Walser mich noch mit seinen eigenen Vorlieben zu allerlei anderen interessanten Autoren geführt hat.
Sie haben dann noch sehr viel mehr mit Robert Walser getan, Werkausgaben herausgegeben und. Ist das eine Beschäftigung, die Sie bis heute noch mitbestimmt, auch bei Ihren anderen Tätigkeiten, die Sie jetzt haben?
Ja, ich habe eine große Bildbiografie gemacht. Das war für mich auch ein ewiges Ziel sozusagen. Ich habe 25 Jahre Material gesammelt. Auch zum Beispiel, um zu klären, warum war der Mann die letzten 27 Jahre seines Lebens in der Psychiatrie? Und es ist mir insofern zum Schicksal geworden, als ich jetzt in einem Haus wohne, wo ein Robert Walser Roman spielt, Der Gehülfe, spielt in einem ganz bestimmten Haus am Zürichsee in Werdenswil, Villa zum Abendstern. Und dieses Haus sollte abgebrochen werden und das ist meiner Frau und mir im allerletzten Moment gelungen, das zu verhindern. Und dort leben wir jetzt und empfangen Literaturtouristen aus der ganzen Welt.
Einen Lohn haben Sie ja schon von der Schweizer Post erhalten. Das Gartenhäuschen, das zu der Villa gehört, ist auf einer Briefmarke. Ja. Hatten Sie da die Finger drin? Konnten Sie das mitsteuern?
Nein, das kam wie ein Geschenk. Es gibt ein Kleinbautenprogramm der Stiftung Pro Patria und die also eigentlich nutzlos gewordene Kleinbauten retten bzw. zu renovieren helfen. Und die haben uns auch geholfen. Und ich kannte den Sekretär dieser Stiftung und der hat dann freihändig entschlossen, das auf eine Briefmarke drauf zu tun. Und ich war wahrscheinlich der Erstaunteste überhaupt, denn sonst bemühen sich Leute mit allen Kräften auf eine Briefmarke zu kommen. Und bei uns war es ein Geschenk.
Aber leider ohne Zuschlag. Mit Zuschlag, aber nicht aber für Ihr Häuschen. Ja, wir kommen zu Ihrer ersten Musik. Sie haben sich für unsere heutige Sendung 4 Klavierstücke ausgesucht. Ist das eine besondere Leidenschaft neben Robert Walser?
Ich habe sehr intensiv Klavier gespielt als Jugendlicher. Ja, das Klavier begleitet mich immer noch, zwar nicht aktiv, aber das ist ja ein so komplexes Instrument, aber es ist eigentlich ja nur eine Stimme. Es ist wie das Lesen eigentlich. Also ich vergleiche immer ja, dass die Orchesterstücke mit dem Theater und die Solostücke eigentlich mit dem Buch, mit dem Lesen. Es sind alle Tonwelten drin, aber es ist letztlich doch nur ein einziges Instrument, was spricht, wie es ein einziger Text ist, der zum einzigen Leser spricht. Und ja, das Klavier ist mir aufgrund meiner eigenen Biografie sehr, sehr nah und deswegen habe ich 4 Klavierstücke ausgewählt.
Wir beginnen chronologisch mit Johann Sebastian Bach, die chromatische Fantasie in D-Moll. Im HR2 Doppelkopf ist heute Bernhard Echte zu Gast. Ich heiße Hans Sarkovic. Herr Echte, wir haben eben darüber gesprochen, wie Sie die Liebe zu Robert Walser in die Schweiz gebracht hat. Und da leben Sie ja heute noch. Sie könnten als Autor, Wissenschaftler, Herausgeber und Verleger, um Ihre ganzen beruflichen Positionen zu nennen, Ihre Arbeit ja auch genauso gut von Deutschland aus machen. Warum haben Sie sich für die Schweiz entschieden?
Ja, damals war das eine Notwendigkeit. Diese Manuskripte waren in Zürich, in dem Robert-Walser-Archiv. Das war eine Zeit, Anfang der 80er Jahre, wo man das noch nicht scannen konnte und sich auf den Schirm holen konnte. Wir haben das alles noch gemacht am Original und mit einer mechanischen Schreibmaschine. Also man musste sur place sein und so bin ich 1981 in die Schweiz umgezogen, in der Erwartung, 2 bis 3 Jahre dort zu tun zu haben und dann wieder zurückzukehren. Aus den 2 bis 3 Jahren wurden 20. Und das Ganze war natürlich auch eine soziale Zwischenexistenz, denn von einer Herausgeberschaft außerhalb der Universitäten und Forschungsprojekte konnte man nicht leben. Und so habe ich mich natürlich nach einer gewissen Zeit umgeguckt, ob es nicht noch andere Projekte gibt und andere Betätigungsfelder im Bereich der Literatur. Und bin dann immer tiefer eigentlich in das literarische Leben der Schweiz hineingekommen. Ich habe dann auch eine Arbeit angenommen an einem Museum und ich habe auch Radiosendungen gemacht. Und irgendwann war klar, ich werde nicht mehr zurückgehen nach Deutschland.
Sind Sie auch Schweizer geworden?
Nein, sind wir nicht. Meine Frau und ich sind beide noch Deutsche. Aber wir sind beides eigentlich auch wiederum nicht mehr. Wir sind keine richtigen Deutschen mehr, aber noch auch keine richtigen Schweizer. Wir haben so eine Zwischenposition. Aber das ist sehr interessant, denn man kann das Gute und ja, Interessante von beiden Ländern irgendwie leben.
Ja, das Gute von der Schweiz, dass Sie so fasziniert, dass Sie dort geblieben sind. Können Sie das für sich packen? Gibt es da ein, zwei, drei Punkte, die Sie besonders faszinieren in der Schweiz?
Ich habe dort viel mehr berufliche Möglichkeiten bekommen, als ich das in Deutschland je bekommen hätte. Das liegt auch an der Kleinheit des Landes. Man kann nicht für jeden Beruf eine eigene Ausbildung institutionalisieren. Das heißt, man erwartet eigentlich von den Leuten, dass sie irgendwo eintreten in ein berufliches Feld und sich dann entwickeln. Und man hat aber sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Also wenn ich sagte, ich habe in einem Museum gearbeitet, dann war das auf einer Kunsthistorikerstelle. Ich war aber mitnichten Kunsthistoriker. In großen Ländern, in Deutschland, geht das nicht. Da haben sie klare Einstellungsvoraussetzungen und da gibt es Laufbahnen. Und das ist merkwürdigerweise dadurch eigentlich viel rigider. Und in der Schweiz ist man sehr, sehr offen für sich wandelnde Lebensläufe. Und das kam mir sehr entgegen, weil ich ein vielfältig interessierter Mensch bin und merkte, ich kriege da überall Betätigungsfelder. Ich kann mich sogar selbstständig machen. Das geht 2 Stunden und dann sind Sie selbstständiger Verleger. Das machen Sie in Deutschland nicht so schnell.
Und wie kamen Sie mit dem politischen System in der Schweiz zurecht? Da kommen Sie zurecht. Da gibt es ja die Volksabstimmungen und es wird ja auch in der Bundesrepublik intensiv darüber diskutiert, ob das verstärkt werden soll. Welche Erfahrungen machen die Schweizer damit? Gute?
Ja, natürlich gute, sonst hätten sie das nicht schon mehr als 150 Jahre. Also das ist ein sehr interessantes System, über das man in Deutschland mehr wissen sollte, damit man es angemessen diskutieren kann. Was ich schon mal sehr wesentlich finde, ist, dass man in der Schweiz ja nicht nur über Meinungen abstimmt, sondern meistens über Geld. Das heißt, man stimmt über Kredite ab, ob man Straßen baut oder eine Müllverbrennungsanlage oder ein Schwimmbad. Es geht um Geld. Das heißt, die Leute haben das Mitbestimmungsrecht, was mit ihren Steuern passiert. Und das finde ich eine sehr richtige und gute Sache, denn anderswo ist es so, dass man Steuern einfach zwangsweise abgibt. Man hat keine Möglichkeit zu beeinflussen, was damit geschieht und wie viel es auch ist. Es passiert einfach. Man ist eigentlich, das ist ja in keinem anderen ökonomischen Bereich der Fall, dass man es einfach abgenommen kriegt und nichts über die Höhe sagen kann. Das ist ein Untertanenverhältnis. Und in der Schweiz ist das nicht so. Sie können darüber abstimmen und Sie können auch sagen, das ist ein wichtiges Projekt, dafür nehmen wir sogar in Kauf, höhere Steuern zu haben. Die Schweizer Bevölkerung hat vor einigen Jahren darüber abgestimmt, die Invalidenversicherung zu sanieren. Und dann war der Vorschlag, wir erhöhen die Mehrwertsteuer. Und der Bundesrat hat gesagt, und in 5 Jahren senken wir das wieder, dann, wenn die Invalidenversicherung saniert ist. A, haben es die Leute geglaubt, sie haben zugestimmt und die Mehrwertsteuer ist auch wieder gesenkt worden. Machen Sie das mal in einem anderen Land. Das erleben Sie nie. Aber diese Disziplin in fiskalischen Dingen, aber auch im Umgang mit der Bevölkerung, wirklich glaubwürdig sein zu müssen von Seiten der Politik, finde ich großartig.
Das heißt, auch in den Gemeinden, in den Städten wird da anders operiert als bei uns mit der Kommunalpolitik? Gibt es auch da Unterschiede?
Natürlich große sogar, denn das Steuersystem steht in der Schweiz auf dem Kopf. Das heißt, die meisten Steuern werden ja kommunal erhoben und kantonal. Und das differiert von Gemeinde zu Gemeinde. Jetzt sagt man natürlich von Deutschland aus, es ist ja kolossal ungerecht, dass sie 10 Kilometer weiter viel mehr Steuern zahlen müssen und dann werden ja die reichen Leute nur in die billigen Gemeinden gehen. So ist es auch in der Tat, aber da, wo Gefälle ist, herrscht auch Bewegung. Das ist die Mentalität, die dahinter ist. Es muss natürlich auch einen Ausgleich geben. Aber dadurch, dass natürlich Sie in der Kommune so intensiv abstimmen, ist der bürokratische Wasserkopf gleich null. Und die Kommunen sind auch überhaupt nicht verschuldet oder dergleichen. Im Gegenteil, die haben meistens sogar Geld. Und so haben Sie natürlich eine hocheffiziente öffentliche Verwaltung. Das ist eine Staatsquote von um die 30%, verglichen mit über 50% in Deutschland. Und das ermöglicht der Politik natürlich viel, viel größere Handlungsspielräume, als das in überschuldeten, mehr oder weniger zentralistisch geleiteten Staaten der Fall ist.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach einer Insel der demokratisch Seligen. Aber sind da nicht auch Gefahren drin? Zum Beispiel die Volksabstimmung. In der Schweiz gibt es jetzt eine relativ starke Rechte. Wenn diese Populisten die Oberhand gewinnen, dann geht das Land in eine ganz andere Richtung.
Die gewinnen aber nicht die Oberhand und das liegt schon allein auch an den 3 Sprachregionen. Natürlich gibt es eine relativ starke rechtspopulistische Bewegung zurzeit, aber deren Themen werden nicht tabuisiert, sondern sehr aktiv diskutiert. Und diese rechtspopulistische Bewegung hat nicht zuletzt deswegen auch ihren Höhepunkt jetzt bereits überschritten. Dadurch, dass man es sehr ernsthaft thematisiert hat, natürlich die Ausländerproblematik, Flüchtlingsproblematik. Ich selber bin ja betroffen auch durch durchaus, wie soll ich sagen, einer gewissen Skepsis gegenüber Deutschland und der EU. Also ich sehe das keineswegs nur idyllisch, aber ich finde es richtig, dass diese Dinge offen diskutiert werden und dass auch diese Kräfte, wie das in Deutschland aussehe, will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen, auch diese Kräfte in der Schweiz eingebunden worden sind und dadurch eigentlich an Destruktivität verloren haben.
Also können wir von der Schweiz lernen?
Ich denke sehr wohl. Allerdings sind die geschichtlichen Verhältnisse in Deutschland so anders, dass das ein intensives Nachdenken eigentlich braucht. Welche Dinge man übertragen kann, wovon man auch nur durchs Überlegen lernen kann und von wo nicht.
Ja, kommen wir gleich wieder zu Ihrem literarischen Werk, zu Ihrer literarischen Arbeit. Das war jetzt ein kleiner Abstecher in die Schweiz, Ihre ja, neue Heimat. Der zweite Musiktitel stammt von Frédéric Chopin. Sie haben sich ausgesucht, den Walzer in Cis-Moll, und es wird spielen Gesanda. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt? Lieben Sie Chopin?
Ja, natürlich. Und ich habe es auch gespielt. Das heißt, ich habe die Noten nachvollzogen. Wirklich spielen konnte ich es nie.
Ja, jetzt hören wir es uns gespielt an. Als Nachlassretter haben wir Sie, Bernhard Echter, heute im HR2 Doppelkopf vorgestellt. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Mein Name ist Hans Sarkovic. Herr Echter, Sie sind Herausgeber von den literarischen Arbeiten von Robert Walser, aber nicht nur von ihm, sondern auch von vielen anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Zum Beispiel Marie-Louise Fleißer, den Dadaisten Hugo Ball und Emmy Hennings, von Rudolf Utzinger, Franz Hessel. Und ganz besonders von dem Schweizer Kriminalschriftsteller Friedrich Clauser, der die Figur des Wachtmeisters Studer erfunden hat. Er lebte von 1896 bis 1938 und verbrachte, wie auch Robert Walser, viele Jahre in psychiatrischen Anstalten. Sie haben sich intensiv mit seinem Werk beschäftigt und auch wesentlich dazu beigetragen, dass Clausers Romane heute bekannt sind. Der wichtigste Krimipreis zum Beispiel in Deutschland ist nach Clauser benannt. Haben Sie denn da eine Seelenverwandtschaft zwischen Walser und Clauser entdeckt?
Das war sogar eine gezielte Empfehlung von Walser selbst. Walser ist ja mit seinen zeitgenössischen Kollegen nicht gerade positiv umgegangen. Er hat ja eigentlich über all seine Kollegen gelästert, mit zwei Ausnahmen. Das eine ist Trakl und das andere ist in einem Brief an Karl Selig, seiner letzten Kontaktperson in der Klinik aus dem Jahr 1941, Friedrich Clauser. Da schreibt er dem Selig, das ist doch mal wieder so eine Geschichte, jetzt wird dieser Clauser so erfolgreich und der hat es selber nicht erleben können. Und so sei es eigentlich immer mit den richtig guten Autoren, dass sie ihren Erfolg nicht mehr erleben. Und ich habe mich da gefragt, wer ist dieser Clauser? Und das war auch so ein Verschollenheitsschicksal. Ein Autor, der morphiumsüchtig gewesen ist und deswegen einen katastrophischen Lebenslauf hatte, Fremdenlegion, Tellerwäscher-Dasein in Paris, Kohlengruben und absolut abenteuerlich. Und der eigentlich nur in den letzten Jahren seines Lebens, er wurde ja gar nicht alt, 42 Jahre alt, wirklich schreiben konnte. Und da hat er diesen Wachtmeister Studer erfunden, der dann immens erfolgreich wurde, aber er hat diesen Erfolg nicht mehr erlebt. Und sein Nachlass war eben auch so eine Sache, der war von seiner Braut gehütet worden. Wenn ich Braut sage, deswegen, weil Clauser am Abend vor seiner geplanten Hochzeit verstorben ist. Und diesen Nachlass gab es und ich bekam dann die Möglichkeit, den herauszugeben und natürlich auch zu forschen nach Korrespondenzen, Briefen und so weiter. Und das war ein zweites großes editorisches Abenteuer.
Und da sind Sie auch mit Müllwägen zusammengekommen bei dieser Forschung. Ist ja sehr ungewöhnlich eigentlich, dass man mit der Müllabfuhr zu tun hat, wenn man sich um Nachlässe kümmert.
Ja, das war eine ganz wilde Geschichte, denn Klauser hatte einen sehr guten Freund, den Josef Halperin, und dessen Sohn hatte noch die Briefe von Klauser. Es war eine ganz, ganz wichtige Korrespondenz, war aber ebenfalls verwahrlost und im Elend versunken und starb, und seine Familie hat das Erbe ausgeschlagen, und dann wurde diese verwahrloste Wohnung geräumt, und mir ist es dann, es war eine ganz verwickelte Geschichte, schließlich gelungen, den Müllwagen zu stoppen, wo man das ganze Material einfach reingetan hatte. Und ich habe mir den morgens um 7 in der Müllverbrennungsanlage Josefstraße in Zürich abkippen lassen und habe tatsächlich die Klauserbriefe aus dem Müll gezogen.
Und sie waren noch gut lesbar, nicht in Mikrogrammen.
Als hätte der liebe Gott seine Hand in den Wagen gehalten. Die waren in einer weißen Plastiktüte drin und sie waren nicht zerknittert. Und da war ja Dreck und Soße und alles drin, ja, und sie waren behütet.
Es war eine schöne Arbeit sein, so als Nachlasssucher im Müllwagen zu wühlen. Aber es hat sich offenbar gelohnt.
Ja, manchmal kommt man auch zu spät. Also, und manchmal erlebt man auch, dass weil zum Beispiel zwei, um jetzt auch bei Klauser zu bleiben, zwei Freundinnen von ihm hatten die Briefe an sie vernichtet, weil sie zu ultimativ von Kollegen, von Fachkollegen bedrängt worden sind, das Material rauszugeben. Die Wissenschaft und die Ewigkeit fordere das, und die haben das Material dann vernichtet. Das kommt auch immer wieder vor.
Bei Klauser kommt es vor, bei Kafka ist es nicht vorgekommen. Wir kommen zu einer anderen Geschichte, mit der Sie als Nachlassretter zu tun hatten, obwohl Ihr Name da eigentlich gar nicht bei auftaucht. Vielleicht die Vorgeschichte. Es geht um den Nachlass von Franz Kafka. Den hatte nach Kafkas Tod 1924 der Freund und Schriftsteller Max Brod geerbt, unter der Maßgabe, ihn zu vernichten. Das hat er ja Gott sei Dank nicht getan, im Gegensatz zu den Klauser-Erben. Nach Brods Tod 1968 in Israel erbte seine Sekretärin das umfangreiche Konvolut, von dem sie kleine Teile verkaufte. So ist auch das Manuskript zum Beispiel von Der Prozess in das Deutsche Literaturarchiv nach Marbach gelangt. Nach deren Tod 2007 erbte die Tochter alles, und dann setzte ein langwieriger Rechtsstreit ein, ob Teile verkauft werden dürfen oder ob sie in Israel bleiben müssen und der Jerusalemer Nationalbibliothek überstellt gehören. Für Letzteres entschied sich 2015 das oberste israelische Gericht. Habe ich das jetzt alles richtig geschildert, Herr Echte?
Ja, ich bin in diese Sache viel, viel früher hineingeraten. Und zwar, weil der Stiftungspräsident der Stiftung, die das Robert-Walser-Archiv trug, gleichzeitig Rechtsanwalt von Max Brod ursprünglich gewesen ist und danach von seiner Erbin Ilse Esther Hoffe, der Sekretärin. Und man hatte Anfang der 80er Jahre schon 12 Jahre ergebnislos verhandelt um den Zugang der Editoren zum Kafka-Material im Nachlass Brod. Man wollte ja eine kritische Gesamtausgabe machen, die es mittlerweile auch fast vollständig gibt. Aber niemand wusste, was im Nachlass Max Brod drin ist. Und nach über einem Jahrzehnt des Verhandelns hat sich dann Frau Hoffe und ihr Anwalt, Dr. Elio Fröhlich, bewegt und haben mich als ganz jungen Mann auserkoren, das ganze Material mal zu inventarisieren. Das war zum einen das, was aus Angst vor den Kriegen nach Zürich gebracht worden war, in Banksafes. Und es waren zum anderen das Material, was noch in Tel Aviv in Israel war. Und ich habe das inventarisiert und habe, ohne das deutlich zu machen, der sogenannten Gegenseite, das heißt dem S. Fischer Verlag und den Editoren, insbesondere Malcolm Paisley, gesagt, ihr könnt darauf zählen, ich bringe das in Ordnung. Und ich mache das transparent, und die Frau Hoffe ist nicht die böse Witwe, zu der sie immer gemacht wird. Und es ist mir dann tatsächlich gelungen, im Jahr 1987 den Nutzungsvertrag für das Material, das Kafka-Material im Nachlass Brod zu vermitteln und auch alles zu übergeben. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch allen gesagt, ihr werdet sehen, solange das Prozessmanuskript noch nicht ediert ist, wird es Frau Hoffe verkaufen. Sie hatte ja Kopien davon zur Verfügung gestellt und so ist es dann auch gekommen. Und wir haben damals Herr Volke in Marbach, Handschriftenleiter, Herr Ott, der damalige Direktor, und ich Strategien entworfen, wie man dieses Manuskript kaufen kann. Und diese Strategie ist auch aufgegangen. Aber meine Rolle in der Sache war immer eine verschwiegene. Ich wollte, dass meine Editorenkollegen die Manuskripte bekommen. Und das ist gelungen. Nur ist dann am Ende die Sache doch wieder blöd rausgekommen. Denn als Frau Hoffe dann gestorben war, haben die israelischen Behörden ja Hand auf das Material legen wollen, unter anderem mit dem Vorwurf, die Familie habe nichts für die Erhaltung und Inventarisierung getan. Und als man dann in Zürich die Banksafe öffnete, waren meine Inventare drin. Aber es hat am Ausgang dieses Verfahrens nichts geändert. Ich halte es für einen Fall von Rechtsbeugung, aber der Wissenschaft ist sicher durch die jetzige Entwicklung gedient.
Ja, es ist auch ein bisschen zwiespältig, wie Max Brod sich geäußert hatte, weil er sagte ja, das Material solle einer öffentlichen Institution zur Verfügung gestellt werden. Und das wurde ja auch in verschiedenen Richtungen gedeutet. Und es gibt ja auch diesen politischen Aspekt noch, dass die Manuskripte, die ja von einem jüdischen Autor stammen, nicht unbedingt wieder nach Deutschland zurückkehren sollten. Also da sind ja verschiedene politische Implikationen, die da immer noch mitspielten und die bis heute eigentlich noch da im Hintergrund stehen. Aber ist denn das Material jetzt alles ediert?
Oder? Also das, was von Kafka da ist, also zumindest was ich gesehen habe, ist alles in Kopie in der Hand der Editor. Und der letzte Briefband fehlt ja leider noch. Was auch nicht ediert ist, sind die Zeichnungen von Kafka. Er hat ja diese kleinen Bleistift- und Tuschezeichnungen gemacht. Das wird jetzt vielleicht erst dann noch kommen. Aber wir hatten ja Anfang der 90er Jahre eigentlich schon eine Königsweglösung. Denn Max Brod war ja immer sehr gern in die Schweiz gereist. Und die Familie Hoffe hatte eigentlich schon zugestimmt. Denn alles, was die literarischen Belange vor 1939 betrifft, an das damals im Entstehen begriffene Schweizer Literaturarchiv zu geben. Nur die hatten nicht die nötige gesetzliche Grundlage. Die durften damals nur Schweizer Autoren nehmen. Und so hätte man es eigentlich in den deutschsprachigen Raum zurückgebracht. Alles das, was denn die Gründungsstaates Israel und Zionismus und so weiter betrifft, wäre in Tel Aviv geblieben, beziehungsweise in Jerusalem. Aber diese Lösung scheiterte an der mangelnden institutionellen Voraussetzung in Bern damals.
Ja, auch die Schweiz hat in ihrer Kleinstaaterei doch auch ihre Nachteile. Sie haben es ja vorhin so positiv dargestellt. Da geht es auch mal in die andere Richtung jetzt.
Erst Patricia Highsmith hat dieses Embargo sozusagen aufgebrochen.
Ja, jetzt kommen wir zu ihrer dritten Musik. Sie stammt von Robert Schumann. Es ist aus den Gesängen der Frühe mit Andras Schiff. Sagen Sie auch ein bisschen was zu Ihrer Auswahl?
Andras Schiff verehre ich sehr. Ich durfte auch mehrfach mit ihm auftreten. Es gibt eine wunderbare Institution im Kanton Thurgau, die Karthause Ittingen, wo er mit Heinz Holliger häufiger Konzerte gemacht hat und ich war eine Zeit lang fürs literarische Programm zuständig und ja, ich habe sehr schöne Erinnerungen an diese Pfingstkonzerte von Andras Schiff und Heinz Holliger.
Ich dachte eben schon, Sie hätten mit ihm zusammen gespielt am Klavier.
Nein.
Wo Sie vorhin Ihr Licht so in den Scheffel gestellt haben. Also hören wir uns Andras Schiff jetzt an. Ja.
Thank you.
Im HR2 Doppelkopf berichtet heute Bernhard Echte über seine Arbeit mit den Nachlässen von bedeutenden Autoren wie Robert Walser, Friedrich Klauser und Franz Kafka. Die Fragen stellt weiterhin Hans Sarkovic. Ein Teil ihrer Bücher Echte ist in ihrem eigenen Verlag Nimbus erschienen. Was war ausschlaggebend, einen Verlag zu gründen? Man kann ja sein Vermögen auf ganz andere Weise vernichten.
Komischerweise hatte ich die Sehnsucht schon ganz früh. Ich bin schon als 17-Jähriger auf die Buchmesse nach Frankfurt gegangen, war sehr fasziniert von diesem Milieu und ich habe immer so gesagt, ich gründe mal einen Verlag. Aber das war eigentlich eher so dahingesagt. Als ich dann allerdings Mitte der 90er Jahre in einem Museum arbeitete und Ausstellungen machte, hat die technische Revolution es ja ermöglicht, in einem Laptop eine Druckvorstufe unterzubringen. Und da beschlich mich die Sehnsucht, meine Ausstellung zu dokumentieren in Katalogen. Und da habe ich 1996 damit begonnen. Und 1997 habe ich dann den Verlag gegründet, einfach um die Sache irgendwie zu legalisieren. Und dann kamen aber immer wieder Kollegen auf mich zu und ich machte so ein, zwei Bücher im Jahr. Und so nach 10 Jahren, da sagte dann meine Frau eines Tages mal, deutete so in den Keller auf den großen Haufen Bücher, die da unverkauft lagen, was hast du damit jetzt eigentlich vor? Und da war ich Ende 40 und hatte 25 Jahre lang Robert Walser gemacht und dachte, ja, jetzt sollte ich nochmal springen, jetzt sollte ich nochmal was wagen. Dann habe ich im Jahr 2006 im Robert Walser Archiv gekündigt, sozusagen aus heiterem Himmel raus, keiner hat es erwartet, und habe gesagt, ich mache jetzt noch einen Verlag. Und der sollte einen literarischen Schwerpunkt haben. Und ich hatte den Kunsthändler Walter Feichenfeld kennengelernt, vor allem über seine Mutter, deren Memoiren ich schon herausgegeben hatte. Und der sagte, ja, machen wir doch zusammen einen Verlag. Und dann haben wir das professionalisiert im 2007 mit den Schwerpunkten Literatur von meiner Seite, Kunst, Kunstgeschichte von seiner Seite. Und ja, und dann kam noch unversehens die Fotografie dazu durch Barbara Klemm.
Und Sie haben ja bedeutende Autoren, Gertrud Leutenegger, Eugen Gombringer, Hermann Kästen, auch ja Sachbücher über die Frauen in Ägypten und. Also es ist ja ein relativ breites Programm schon unterdessen. Ein Schlüsselwerk ist eine in jeder Hinsicht gewichtige Buchreihe, mit der Sie und Ihre Mitstreiter die Ausstellung des Kunstsalons von Paul Kassirer zwischen 1898 und 1933 rekonstruieren wollen. 3 Bände gibt's schon, jeweils mit weit über 1000 Seiten. Sie reichen allerdings erst bis 1914. War da auch wieder Robert Walser mit dem Spiel bei Kassirer?
Jein. Robert Walser war 1907 Sekretär der Berliner Sezession als Job. Und der Geschäftsführer war Paul Kassirer. Von daher hat mich der Paul Kassirer schon immer interessiert. Der andere Aspekt war der, dass das Galeriearchiv des Kunstsalons Paul Kassirer durch die Umstände der Emigration verloren war. Und man wusste eigentlich gar nicht, was war da geschehen. Und man ahnte aber, dass das etwas ganz Großartiges gewesen sein musste, denn es gibt zum Beispiel einen Ausstellungskatalog von 1914, da steht 10. Ausstellung Van Gogh drauf, sind 160 Werke drin. Und Walter Feichenfeld, der ja der Erbe dieses fragmentarischen Paul Kassirer Archivs, Galeriearchivs ist, der sagte, wie kann man denn das rekonstruieren? Und ich sagte ja, wenn die Kataloge nicht da sind, wenn die Korrespondenz nicht da sind, wenn die Verkaufsbücher nicht da sind, gibt es nur eins, in den Zeitungen zu blättern und die Kunstkritiken rauszusuchen. Und wenn man genügend Zeitungen findet, wo Besprechungen drin sind, dann kann man sich ungefähr ein Bild machen. Ich ahnte nicht, worauf ich mich da eingelassen habe.
Ja, das müssen Sie erzählen jetzt. Das ist dann ziemlich spannende Arbeit. Und vor allem, ich meine, jetzt, Sie liegen ja schon 3700 Seiten vor.
Ja.
Von den ersten Jahren alleine.
Ja, das ist eines der glanzvollsten Kapitel in der deutschen Kulturgeschichte im 20. Jahrhundert, ohne dass man das wirklich wusste, dass das so ein riesiger, sozusagen untergegangener Kontinent ist. Also Paul Kassirer hat nicht nur die französischen Impressionisten nach Deutschland gebracht, also Manet, Monet, Pissarro, Sisley und so weiter, Renoir natürlich. Er hat auch Cézanne entdeckt, er hat Van Gogh eigentlich wirklich entdeckt. Er hat Munk nach Deutschland zurückgeholt, nachdem er 1892 aus Berlin rausgeflogen war. Er hat die ganzen Künstler der Berliner Sezession, also den deutschen Impressionismus, ausgestellt. Er hat den jungen Max Beckmann entdeckt, Kokoschka. Also was sie haben wollen. Und er hat etwa 10 Ausstellungen pro Jahr gemacht. Und jede dieser Ausstellungen hätte heute Museumsrang. Und das wusste man natürlich in dieser Form nicht. Und als man durch die im Übrigen durchweg glänzenden Kritiken und hochinteressanten Kritiken nach und nach ein Bild davon gewann, dann konnte man nicht mehr zurück. Also dann muss man sagen, ja gut, also entweder richtig oder gar nicht. Und so haben wir jetzt diese 3 Doppelbände herausgebracht, jeweils mit, Sie sagen es, 1400 Seiten, über 1000 Abbildungen. Und man hat es nicht geahnt, aber es ist eines der großartigsten Kapitel eigentlich der deutschen Kunstgeschichte 20. Jahrhundert.
Und konnten Sie die Ausstellung sehr genau rekonstruieren? Weil es wird ja in den Zeitungen nicht jeder Maler erwähnt.
In den Anfangsjahren ist das schwierig. Nach 3-4 Jahren haben sich dann doch einige Kataloge erhalten. Bei Herrn Feichenfeld gab es einige zusammengebundene Bände, die deswegen überlebt haben, weil sie zur Bibliothek gehörten und nicht zum Galeriearchiv. Und ich konnte die Kataloge doch ziemlich vervollständigen in den späteren Jahren. Sehr geholfen hat die sogenannte Gegenüberlieferung, wie die Historiker das nennen, nämlich die Leihgeber aus Frankreich. Also insbesondere das Archiv der Galerie Durand-Ruel hat uns sehr, sehr geholfen. Und das, was in Deutschland vernichtet worden ist, ist zum Teil in Frankreich eben noch da.
Und Sie haben sehr viele Förderungen von allen möglichen Stellen, Stiftungen, staatlicher Seite und so weiter bekommen sicherlich, um diese Bände zu veröffentlichen.
Sie scherzen, Herr Sarkowitz. Nein, das ist von 2 schweizerischen Stiftungen bisher getragen worden, die jetzt allerdings nach 10 Jahren sagen, jetzt dürfen auch mal die Deutschen ran. Denn was jetzt kommt, die Jahre 15 bis 33, ist nicht mehr so sehr ein internationales Kapitel, denn während des Ersten Weltkrieges reduziert sich natürlich das Spektrum auf die deutsche Kunst. Und in den 20er und frühen 30er Jahren wird es natürlich ein ganz brisantes Kapitel deutscher Kunstgeschichte. Also man muss nur die heutigen Restitutionsbegehren sich vor Augen halten und die Notwendigkeit der Provenienzforschung, um zu wissen, dass das noch gemacht werden muss. Aber im Moment gibt es niemanden, der die Arbeit fortführen will, also finanzieren will. Ich führe sie fort. Ich arbeite weiter dran, aber ich zähle darauf, dass sich deutsche Stellen nächstens mal involvieren werden.
Also jetzt bitte melden.
Ja.
Nach der Sendung können Sie das gerne, auch bei uns. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Arbeit, die Sie da leisten. Und da wünschen wir Ihnen alles Gute. Auch, dass die Casera-Edition weitergehen kann, dass sich viele deutsche Förderer finden, die Interesse haben, dieses interessante Werk fortzusetzen.
Ja, vielen Dank.
Ja, und damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Doppelkopfs. Wir hören noch mal ein Musikstück, das Sie ausgesucht haben, Johannes Brahms aus der Klaviersonate F-Moll mit Julius Katchen. Das hören wir uns jetzt an. Zum Schluss des HR2 Doppelkopfs. Zu Gast war der Autor, Herausgeber, Ausstellungsmacher, Verleger und Nachlassretter Bernhard Echte. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Sarkowitsch.